Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Schönen guten Morgen. Wenn die Tage so dunkel und kurz sind wie jetzt, wenn wir wegen Corona öfter zu Hause bleiben müssen, als uns vielleicht lieb ist, und wenn dann auch noch Weihnachten vor der Tür steht, dann ist die Zeit zum Spielen gekommen. Denn Spiele sind ein gutes Mittel gegen Langeweile und Lagerkoller und außerdem sind sie richtig schöne Weihnachtsgeschenke. 34 Millionen Deutsche spielen mindestens einmal im Monat Gesellschaftsspiele. Und weil diese 34 Millionen natürlich alle unser Programm hören, laden wir Sie heute dazu ein, uns zu erzählen, welche Spiele das sind. Mögen Sie lieber Karten-, Glücks- oder Strategiespiele? Gefallen Ihnen Computerspiele genauso gut wie Brettspiele? Und vor allen Dingen, welche Spiele könnten Sie als Geschenk empfehlen? 0800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer für Ihre Tipps. Wenn Sie lieber mailen, dann an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Natürlich haben wir auch zu diesem Thema Fachleute eingeladen, nämlich Christina Valentina Brandt, den Kindern und Eltern unter Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern bestens bekannt durch unsere Kindersendung Kakadu, weil sie Spieleexpertin ist und die Brettspielakademie in Rheinbeck leitet. Schönen guten Morgen, Frau Valentina Brandt.
Guten Morgen.
Und zu Gast ist auch Professor Martin Geißler, Leiter des Instituts für Spiel- und Medienkultur an der Ernst-Abbe-Universität Jena. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Brandt, Sie haben 3 Kinder. Welches Spiel haben Sie bisher in der Weihnachtszeit oder in der Adventszeit am häufigsten zusammengespielt?
Ja, die 3 Kinder, die sind schon erwachsen und waren aber jetzt zu Besuch. Und dann haben wir Robin Hood gespielt. Die armen Dinger mussten ja mit meinem Mann und mir immer ganz viele Spiele ausprobieren. Und die geben sich mit einfachen Spielen nicht mehr zufrieden. Deswegen so ein doch anspruchsvolles Spiel wie Robin Hood aus dem Kosmos Verlag. Dann war ich mit meiner Tochter in Dänemark im Herbst, da haben wir Family Inc. gespielt und zwar rauf und runter. Und das ist nun ein ganz einfaches Spiel, was ich bestimmt auch diese Sendung noch öfter erwähnen werde, weil das eine echte Perle ist. Und ich wette ein bisschen darauf, dass das vielleicht nächstes Jahr zum Spiel des Jahrespreis zumindest auf die Empfehlungsliste kommt.
Ah ja, also Robin Hood und Family Inc. Nehmen wir mit in die erste Runde gleich. Herr Geißler, Sie bewegen sich ja auch spielend durchs Leben. Wie gut sind Sie im Verlieren?
Das kommt so ein bisschen auf die Spielform an. Sie haben mich ja jetzt eingeladen, um über die digitalen Spiele zu sprechen. Und selbst da müsste man nochmal unterscheiden. Wenn ich natürlich im privaten Wettkampfspiel bin, verliere ich sicherlich äußerst ungern. Aber da ich ja auch spielpädagogisch unterwegs bin, da habe ich das Verlieren teilweise sogar ganz gerne, weil ich dann natürlich mit den Teilnehmerinnen noch besser in Interaktion komme, mich auch so ein bisschen humorvoll auf einer Ebene treffen kann, in der man vielleicht sogar mal latent absichtlich verliert oder Quatsch macht. Oder der war etwas in der Art, das macht auch schon Freude dann.
Da müssen Sie so tun, als sei das ein Spaß zu verlieren, ne? So als Pädagoge.
Das ist schon okay. Also von Wut und Wutanfällen bin ich zum Glück befreit.
Über die Wirkung von Spielen werden wir bis 11 Uhr reden und wir freuen uns, wenn Sie mitspielen. Was geben uns Gesellschaftsspiele? Dazu interessiert uns natürlich vor allen Dingen zunächst einmal, welche Spiele Sie gerne spielen und warum. Und aus diesem Grund ruft uns Franka Tülsdorf an aus Kleinbrembach. Schönen guten Morgen, Frau Tülsdorf.
Guten Morgen.
Grüße Sie. Welches Spiel hat es Ihnen angetan oder welche Spiele?
Also unserer Familie vor allem das Kartenspiel Doppelkopf und mich persönlich Werwolf und ein Rollenspiel Dungeons and Dragons.
Also dann würde ich mal sagen, den Werwolf wollen wir uns mal beschreiben lassen. Doppelkopf kennen vermutlich viele. Wie geht der Werwolf?
Da braucht man viele Spieler, was natürlich während der letzten Zeit nicht so gut ging, aber hoffentlich bald wieder geht. Da braucht man ganz viele Leute dafür und jeder bekommt eine bestimmte Rolle, also Dorfbewohner oder Werwolf. Es gibt auch sogenannte Seher und die haben dann bestimmte Fähigkeiten und die Dorfbewohner müssen dann versuchen, die Werwölfe zu finden, bevor die Werwölfe in der Nacht alle aufessen sozusagen.
Oh Gott. Und natürlich ist derjenige Sieger, der die meisten Werwölfe gefunden hat.
Nö, das ist die Dorfbewohner. Wenn die Dorfbewohner alle Werwölfe gefunden haben, haben die Dorfbewohner gemeinschaftlich gewonnen. Ansonsten haben sie Werwölfe gewonnen. Das ist sozusagen Team gegen Team.
Mit welchen Teams spielen Sie das? Haben Sie da regelmäßige Freundinnen und Freunde, die sich dann zum Werwolf-Spiel sammeln bei Ihnen?
Ja, schon so meine engsten Freunde. Aber auch als ich im Ferienlager war, haben wir das oft gespielt. Oder in der Schule wird es auch gerne mal gespielt, wenn man eine Freistunde hat.
Das heißt, Sie sind Lehrerin oder noch Schülerin?
Noch Schülerin.
Ah, Und dann, ist das ein Brettspiel? Also muss man dann das Spiel mit in die Schule nehmen oder ist das sowieso bei Ihnen in der Schule?
Es ist kein Brettspiel. Man kann, also man braucht Karten dafür, wo dann die Rolle, die man hat, also Werwolf oder Dorfbewohner draufsteht, die bekommt man dann, aber die kann man sich auch ganz einfach selber basteln. Meistens hat irgendjemand aus der Klasse eins davon mit, aber man kann es auch selber mal aus Papier machen.
Toll. Was gibt Ihnen dieses Spiel, wenn Sie da mit der Klasse in der Freistunde oder auch mal in der Pause zack so einen Werwolf raushauen?
Es ist ziemlich witzig, weil man kann sich natürlich verschiedene Szenarien selber ausdenken, dass man vielleicht in einem kleinen Dorf lebt, was natürlich irgendwelche komischen Regeln hat. Also das ist, man kann sich eine eigene Welt damit auch in gewisser Weise bilden. Und natürlich bringt es sehr viel Spaß, weil die verschiedensten Sachen passieren und dann alle dadurch lachen müssen.
Frau Valentina Brandt, Sie lachen auch schon im Hintergrund. Kennen Sie das?
Ja, ach, Werwolf oder die Werwölfe von Düsterwald, das wurde vor, ich weiß gar nicht mehr genau, 15, 20 Jahren das erste Mal auf der Spielemesse in Essen vorgestellt und alle waren sofort Feuer und Flamme und infiziert. Mittlerweile gibt es sehr schöne, große, illustrierte Karten aus dem Pegasus Verlag. Die nehme ich gerne, weil ich spiele das regelmäßig in Klassen und in Spielegruppen. Und da kommen dann manchmal Kinder auf mich zu, so Viertklässler. Man kann es gut ab dritter Klasse spielen. Vorher ist es noch zu komplex. Mhm. Und sagen, aber Frau Brandt, da muss ich ja lügen. Und da ist dieser Bluffmechanismus. Wenn ich Werwolf bin, dann soll während der Tagphase die Dorfgemeinschaft natürlich nicht merken, dass ich Werwolf bin, weil dann bringen die mich ja um. Also muss ich bluffen, muss ich sagen, nein, ich bin nur ein harmloser Dorfbewohner. Und da entspinnen sich die wunderbarsten Diskussionen. Und ich sage immer, ja, das ist aber total wichtig, dass du ein gesundes Misstrauen entwickelst. Und das gesunde Misstrauen hilft uns ja gegen Fake News.
Ja, Herr Geißler, welche Fähigkeiten werden durch so ein Spiel sonst noch geschärft? Also einmal ist es das Bluffen. Mhm.
Ja, Frau Brandt hat es schon angesprochen. Also wir benutzen tatsächlich auch Werwolf, und zwar im theaterpädagogischen Kontext. Für eine relativ frühe Phase. Es geht tatsächlich in dieses Bluffen, dieses in eine Rolle hineintauchen, ist eigentlich eine ganz gute Aufwärmübung genau dafür. Also sich in eine Spielrolle zu begeben und dann natürlich nachher diese Rolle auch möglichst authentisch wiedergeben zu können, weil ich will ja nicht entdeckt werden. Das haben wir zwar in ganz, ganz vielen Rollenspielen und Frau Dülsdorf hat ja auch schon vorher noch D&D angesprochen. Da haben wir es ja auch nochmal ganz intensiv sogar dabei. Das lässt sich wunderbar benutzen, um diese Vielfalt der Rollen, der schauspielerischen Rollen, aber auch der alltäglichen sozialen Rollen so ein bisschen rauszukitzeln und natürlich ganz viel Spaß dabei zu haben.
D&D ist diese Dragon-Geschichte, Frau Tülsdorf, ne?
Ja.
Worum geht's da?
Das ist ganz komplex. Es gibt mehrere Spieler, mindestens 5 wäre gut, die sich wirklich eine eigene Welt kreieren. Und das wirklich. Und dann verschiedene Figuren selber erstellen, also selber eine Figur erstellt, die man dann spielt. Und es gibt eine Person, die wird Dungeon Master genannt, die leitet diese Welt und diese Abenteuer, die die restlichen Leute damit mit ihren Figuren spielen und leitet sie durch die Welt und gibt irgendwelche Aufgaben auf, die gemacht werden müssen. Man kann mit anderen Figuren interagieren und auch Monster töten, wenn es sein muss. Und es ist einfach sehr spannend, wenn man da mal aus dieser Welt rausgehen kann für ein paar Stunden und in eine andere eigene Welt eintauchen kann.
Sind Sie denn jemand, der von Kindheit an schon viel gespielt hat oder hat sich das erst ganz langsam bei Ihnen entwickelt?
Ja, ich würde sagen schon meine Eltern und auch meine Familie, wir haben gerne viel miteinander gespielt, egal ob Kartenspiel oder Brettspiele oder irgendwelche Spiele, die man draußen machen kann, wie Verstecken oder Fangen.
Und Doppelkopf spielen Sie auch mit der Familie, weil Sie vorhin erzählt haben, dass Sie Doppelkopfspielerin sind.
Ja, nur mit der Familie. Das haben wir während der Corona-Zeit angefangen, dass wir jeden Abend oder jeden zweiten Abend ein paar Runden gespielt haben und dann immer, wer die meisten Punkte hat, hat eben gewonnen.
Ach, schön. Ich finde sowas toll, weil man dann auch nochmal als Familie so zusammenrückt. Frau Brandt, Sie hatten vorhin das Spiel Family Inc. genannt.
Ja.
Vielleicht ist das auch noch ein Tipp für Frau Tülsdorf und ihre Familie?
Also die spielen ja Doppelkopf. Das ist ja schon relativ für Fortgeschrittene.
Ja.
Und wer dann auch noch Dungeons and Dragons und Werwolf spielt, für den ist Family Inc. vielleicht ein bisschen zu simpel.
Ach so.
Aber ich möchte Ihnen sehr gerne das Spiel The Crew empfehlen. Das ist nämlich ein kooperatives Stichspiel. Also so ein bisschen so in die Richtung Doppelkopf. Und da gilt es darum, als Team, als Familie oder als, auch als Freunde gegen das Spiel zu spielen, ähnlich wie bei Robin Hood, mit Stichen. Man muss also sehr genau überlegen, welche Stiche spielt wer wann oder kassiert sie eben nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Frau Tülsdorf viel Spaß machen würde. Das heißt The Crew.
Frau Tülsdorf. Notiert, The Crew, für Ihre Familie und ganz herzlichen Dank und einen schönen Gruß nach Kleinbrembach. Danke für den Anruf. Ich würde gern, Herr Geißler, mit Ihnen auch, weil ich gerade noch nach der Kindheit gefragt habe, auch bei Ihnen mal kurz in die Kindheit gucken. Sie sind ja 1977 in Erfurt geboren. Welche Spiele haben Sie so als Kind und Jugendlicher gespielt?
Ja, auch die Frage würde ich unter heutiger Sichtweise versuchen, etwas komplexer zu beantworten. Ja. Sie haben vorhin Frau Tülsdorf gefragt, ab wann sie angefangen hat zu spielen. Genau. Die Frage ist insofern ein bisschen grotesk, als dass wir theoretisch in unserer Entwicklung, gerade in einer ganz frühen Entwicklung, eigentlich nur spielerisch lernen. Mhm. Das heißt also, dieses Ausprobieren, die als Ob-Situation, in die wir eintauchen, das ist dann ein bisschen später. Selbst die großen Psychologen und auch die großen Philosophen, sogar Nietzsche, hat mir irgendwann gesagt, ich kenne gar keine andere Möglichkeit, mit Problemen umzugehen, außer zu spielen. Insofern müsste man vielleicht umdrehen. Wann hören wir auf zu spielen? Mhm. Gott sei Dank habe ich das noch nicht getan und Frau Brandt ja auch nicht und ganz, ganz viele andere Menschen da draußen auch nicht. Aber ich weiß, was Sie meinen. Sicherlich die Frage, in welchen Spielformen gegebenenfalls in der DDR noch besonders auftauchten. Ich, auch da kann ich so ein bisschen anschließen an das, was eher nicht der Fall war. Ich war dann doch sehr erstaunt, dass beispielsweise Monopoly so eine riesengroße Rolle spielte, dann nach der Wende insbesondere. Das gab es tatsächlich nicht. Zumindest kannte ich es nicht.
War zu kapitalistisch, die, oder warum?
Wahrscheinlich. Also das ist ja nun das Sinnbild letzten Endes dafür. Aber natürlich gab es ganz, ganz viele klassische Brett- und Rollenspiele. Das heißt, die großen Brettspielsammlungen, Dame, Mühle, Schach und so weiter und so fort. Die gab es selbstverständlich, Rommé, Skat, ja, ich bin hier nicht weit von Altenburg entfernt, große Gartenspiel, Hochburg, wenn Sie so möchten. Das gab es alles, aber auch im Bereich der Computerspiele, und das mag man der DDR gar nicht so zutrauen, die waren da gar nicht so schlecht dabei. Es gab sowohl die großen Automaten schon, als auch tatsächlich sogenannte, heute würde man sagen Handhelds, also die in Richtung Gameboy und Co. gehen, die waren natürlich tatsächlich östlich geprägt. Und da gibt es zum Beispiel ein Spiel mit Hase und Wolf, das ist quasi das Pendant zu Tom und Jerry, wenn Sie möchten. Das gab es relativ früh und hatte sogar ich in meiner Kindheit, und ich war 12, als die Wende kam, das existierte durchaus.
Hm. Und Ihr aktueller Favorit?
Das ist schwer zu sagen. Also natürlich bin ich leidenschaftlicher Gamer nach wie vor und bin auch tatsächlich in einer Spielgemeinschaft unterwegs, in einem sogenannten Clan, beziehungsweise auch einer Staffel. Ich war 14 Jahre lang in einem Clan, dann hatte ich eine kleine Pause, jetzt bin ich wieder in einem Clan. Da muss ich immer schauen, wie gebe ich da Antwort? Ist das meine persönlichen Vorlieben oder ist es das, was im Rahmen der Forschung gerade relevant ist? Ich bin tatsächlich ein Shooter-Freund, ich bin aber auch ein großer Freund von Flugsimulationen. Und in dem Spektrum muss man dann überlegen, ist es eher Multiplayer oder eher Singleplayer, ist es also eher Narrativ oder eher die Spieldynamik, die man favorisiert.
Und in einem Clan zu sein bedeutet?
In einem Clan zu sein, das ist quasi wie eine richtige feste Spielmannschaft. Ich habe auch über 10 Jahre Volleyball gespielt und jetzt spiele ich halt eben organisiert in einer Spielgemeinschaft virtuelle Spiele. Da gibt es auch Ligen und Bundesligen und große Laddern, also Ligen, in denen man sich da begeben kann. Der Clan, in dem ich aktuell bin, ist nicht in einer Liga, das ist uns auch ganz recht so. Und diese Spielgemeinschaft trifft sich organisiert und da gibt es dann auch entsprechende Trainings regelrecht. Man baut ähnlich wie in D&D gemeinsame Welten auf. Es gibt manchmal einen Spielmaster, manchmal trifft man sich auch nur um Spiel miteinander, um gegen eine andere Mannschaft zu spielen. Also es ist nichts anderes als eine feste Mannschaft, die sich dann natürlich auch sehr gut persönlich kennenlernt.
Sagt Martin Geißler, Leiter des Instituts für Spiel- und Medienkultur an der Ernst-Abbe-Universität Jena, der heute unser Gast ist. Ein Gesellschaftsspiel ist ein waschechtes Bildungsmedium, sagt Spieleexpertin Christina Valentina Brandt. Herr Geißler, ein Hörer bittet darum, Pen- und Paperspiele zu erklären.
Pen and Paper, im Prinzip haben wir das eben schon bei der Hörerin Frau Tülsdorf schon angeklungen. Dungeons and Dragons ist ein Pen and Paper Spiel und das heißt letzten Endes, ich bin mal ganz frech, eigentlich sind die Pen and Paper Spiele die Basis oder zum Teil die Basis für Computerspiele. Heute würde ich fast sagen, sie sind die Wiederfortführung von Computerspielen. Das heißt also, ich habe tatsächlich nur Stift und Papier, Pen und Paper, und erbaue dann damit eine ganze Spielewelt. Das heißt also, ich kreiere dort einen Charakter, es gibt zwar auch Würfel etc. Und dieser Charakter, den schmücke ich dann aus und der Spielemaster, wenn man so möchte, führt mich dann narrativ, also müssen auch tolle Rhetoriker sein unter Umständen, in eine Spielwelt ein und auf meinem Pen und Paper Struktur notiere ich dann, wie ich gehandelt habe, etc. Das heißt also, da entfaltet sich das Spiel tatsächlich gänzlich in dem Geiste der Spielenden. Und wir hatten ja vorhin schon mal angesprochen, wie viel Fantasie kann ein solches Spiel anregen. Pen-and-Paper-Spiele sind wahnsinnig tolle, aber auch sehr zeitintensive Spiele für eine Spielgemeinschaft, eine kleine, überschaubare Spielgemeinschaft, die aber ganz intensiv in dieses Szenario, man könnte sagen virtuelles Szenario, aber nicht virtuell, weil medial, sondern virtuell, weil in den Köpfen der Spielenden.
Mhm. Lucy Schulte ruft uns an aus Hamburg. Guten Morgen, hier ist Guten die Gisela Morgen. Steinhauer. Du willst uns bestimmt erzählen, welche Spiele du so spielst.
Ja, also ich spiele sehr gerne das Spiel Stadtland Vollpfosten.
Stadtland Vollpfosten, ich kenne nur Stadtland Fluss. Wie geht denn Stadtland Vollpfosten?
Also das ist auch sehr ähnlich wie Stadtland Fluss. Nur halt, man spielt es nicht mit einem Papier und einem Stift, sondern mit 4 bis 6 Spielern. Und jeder hat Buchstabenkarten auf der Hand, so 8 ungefähr. Und irgendeiner fängt an, eine Kategoriekarte zu ziehen und sucht sich eine Kategorie aus, zum Beispiel gängiger Nachname oder typisch Mann oder so.
Typisch Mann gibt es auch als Kategorie?
Ja, genau, es gibt sehr viele Kategorien.
Und bei typisch Mann ist zum Beispiel was auf so einer Karte drauf?
Vielleicht. Also der liest typisch Mann vor.
Ja.
Und dann probieren die Mitspieler, die gerade nicht vorlesen, sich was einfallen zu lassen mit einem Buchstaben, der auf ihren Karten drauf ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein B auf meinen Karten habe, dann sage ich vielleicht Bart.
Ah.
Oder so und leg das ab.
Okay. Und das dann, gibt's, ja?
Ja.
Und das gibt's auch für die Kategorie typisch Frau?
Ja, genau.
Und welche? Ja, erklär noch gerade die anderen Kategorien. Das finde ich spannend.
Ja, genau. Dann gibt es noch kleiner als ein Fußball oder so. Oder Stadt im Ausland oder halt irgendwie sowas. Mhm. Und man probiert halt immer mit seinen Buchstabenkarten die Buchstabenkarten loszuwerden. Das probiert halt jeder. Und am Ende hat der gewonnen, der keine Buchstabenkarten mehr hat. Es gibt aber noch einen Joker und das ist der Stadtland Vollpfosten. Da steht auf der Karte auch drauf, Vollpfosten. Und der ist halt alle Buchstaben. Damit kann man halt, ist wie ein Joker.
Super. Und das spielst du mit dem Menschen, der gerade in deiner Nähe ist und so ein bisschen vorgesagt hat, welche Kategorien es so gibt. War das die Mama oder war das der Papa? Oder war
ja, das war meine Mutter.
Und mit der spielst du das zusammen, Stadtland Vollpfosten oder mit anderen Kindern?
Das spiele ich mit meiner ganzen Familie eigentlich immer.
Mhm. Frau Brandt, das kennen Sie wahrscheinlich auch und haben das auch mit Ihren 3 Kindern gespielt, Stadtland Vollpfosten. Kann das sein?
Das gab es zu der Zeit noch nicht und tatsächlich ist das ja ein typisches Spiel für alle, die so Buchstaben- oder Kommunikationsspiele mögen. Mutter aller Buchstabenspiele ist Scrabble. Dann geht es immer darum, irgendwelche Buchstaben zu haben oder zu benutzen oder loszuwerden. Und dann in verschiedenen Kategorien. Stadtland Fluss ist ja auch schon sehr alt und Stadtland Vollpfosten ist einfach eine Mischung so ein bisschen aus Scrabble und Stadtland Fluss auf witzig. Und das ist natürlich toll.
Ich finde das auch toll. Ich habe das noch nie gehört. Ich werde mir das sofort notieren, Lucy. Hast du denn noch einen Tipp für ein anderes Spiel?
Was ja, also ich spiele gerne Verstecken im Dunkeln, sehr gerne.
Verstecken im Dunkeln?
Ja, und noch Siedler von Catan.
Aber Verstecken im Dunkeln, also gehst einfach, machst die Wohnung dunkel und versteckst dich dann?
Ja.
Oder wie?
Ja.
Jetzt kannst du natürlich dein bestes Versteck nicht verraten, weil ja dann diejenigen Bescheid wüssten, die dich suchen.
Genau.
Schade. Hätte ich natürlich gewusst. Sag mal einen Anfangsbuchstaben von dem Versteck, was das Beste ist.
H.
Frau Brandt, Herr Geisler.
Soll ich ganz
was
raten? Hinter dem Vorhang.
Du bist ja klasse. Und welches war das andere? Siedler von Catan, ne?
Ja, genau.
Worum geht's da?
Da hat jeder hat, also es gibt ein Spielfeld mit verschiedenen Abteilungen, mit zum Beispiel Getreide oder Schaf, also das ist Wolle.
Ja.
Und jedes Team hat, also jeder Spieler hat so ein paar Straßen und Siedlungen, die muss er probieren, da anzubauen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Siedlung auf ein Schaf setze, dann kriege ich immer, wenn ich eine bestimmte Zahl würfe, das Schaf. Und dann kann ich mir dann halt neue Siedlungen bauen und die wieder darauf setzen und damit Punkte kriegen. Also das ist ein bisschen komplizierter.
Ja, ja, ich erinnere mich aber, Frau Brandt, Herr Geißler, das war, glaube ich, mal Spiel des Jahres. Kann das sein?
Das war Spiel des Jahres. Nageln Sie mich nicht auf die genaue Zahl fest. Ich glaube, das ist jetzt über 20 Jahre her.
Ja.
Und damals sagten alle Journalisten, wow, ganz schön kompliziert für ein Spiel des Jahres. Aber es hat eine ungeheure, wunderbar faszinierende Spieldynamik und es gibt mittlerweile von Catan auch die unterschiedlichsten Erweiterungen. Es wurde millionenfach verkauft, aus gutem Grund. Lucy, also erstmal großes Kompliment an dich, Lucy. Du bist eine tolle Spielerklärerin. Das ist nämlich ganz schön schwer, Spiele zu erklären. Und Lucy hat ja schon erklärt, dass es darum geht, Erträge zu erwirtschaften, indem man Siedlungen sehr geschickt an bestimmte Felder baut, an bestimmte Gegenden, die bestimmte Erträge liefern. Ob das nun Wolle von Schafen ist auf den Weiden oder ob das Holz ist in den Wäldern oder ob das Erz in den Bergen ist. Und wer das besonders gut macht, da ist also eine große strategische Komponente drin, und gleichzeitig auch ordentlich Glück hat, weil natürlich die Würfelpunkte gewürfelt werden müssen von den Feldern, an denen ich gebaut habe, sonst kriege ich keine Erträge. Und dann kommt noch eine dritte Mechanik dazu und die macht richtig Spaß. Ich darf nämlich mit meinen Mitspielenden traden, ich darf also tauschen. Und wenn ich ganz viel Holz habe und ganz viel Schafe, aber gar kein Erz, und das brauche ich aber dringend, um neue Straßen oder eine Siedlung zu bauen oder die Siedlung in eine Stadt umzuwandeln, dann sage ich, wer tauscht mit mir, wer tauscht mit mir? Ich biete drei Schafe gegen ein Erz. Und da gab es schon großen Familienunfrieden, weil einer ausgebremst wurde, weil keiner mit ihm tauschen wollte und er dann mit der Bank tauschen musste, zu einem natürlich sehr viel schlechteren Kurs. Ein ganz tolles Spiel, Catan.
Lucy, spielst du denn auch gerne Computerspiele?
Ja, also ich bin nicht so der Computerspieltyp. Also manchmal spiele ich mit meinem kleinen Bruder ein bisschen. Aber ich bin eher der Brettspieltyp, würde ich ja sagen.
Ja. Herr Geißler, hätten Sie denn einen Tipp für die Lucy? Ein Einsteiger, also so für Leute, die so ein bisschen Computerspiele spielen, aber noch nicht so richtig drin sind?
Na, ich knüpfe ja immer gerne an dem an, was die Menschen sowieso schon für Lust haben. Und wenn Lucy die Siedler von Catan mag, das gibt es auch mittlerweile für den Computer. 1995 übrigens war es Spiel des Jahres, das ist schon eine ganze Weile her. Und die ersten Umsetzungen für den Computer waren bereits 1997. Und mittlerweile, seit 2017, gibt es nochmal eine richtige große Marke. Also warum nicht einfach an den anknüpfen, an was man bereits hat, aber auch nicht um allen Willen, wenn man am Brettspiel großen Gefallen hat, gerade wenn dann nochmal alle nonverbalen, paraverbalen Anteile mit den Mitspielenden ins Gespräch kommen, dann muss ich nicht aufs digitale Spiel wechseln.
Lucy, ich danke dir sehr für den Anruf aus Hamburg und für die tollen Tipps, die du uns gegeben hast. Dankeschön.
Danke, gleichfalls.
Bleiben wir kurz beim Spiel des Jahres, Herr Geißler. Man steht ja vor Regalen und möchte irgendein schönes Spiel schenken. Da kann man eben zum Spiel des Jahres greifen, also man kann vielleicht auf die Homepage gehen. Man kann aber auch zum Spieleratgeber NRW wechseln. Was ist das für eine Quelle?
Also ich bin ja als Sozial- und Medienpädagoge immer auch so ein bisschen mit dieser pädagogischen Brille auf das Spiel versehen. Das muss man ein bisschen vorsichtig sein. Diese pädagogische Brille bedeutet nicht, dass ich versuche, immer sofort Lerninhalte mit Spielen zu verknüpfen, sondern ich finde, das Spiel dient zunächst einmal sich selbst als Spiel und dabei werden Unmengen von Kompetenzen auch offenbar, lassen sich fördern, entstehen. Und wir Medienpädagoginnen versuchen natürlich dann Transfermechanismen zu entwickeln und natürlich haben wir auch die große Aufgabe des Jugendmedienschutzes. Und wenn die USK, die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, sich Computerspiele anschaut, dann tut sie das nach klaren, festgelegten Mustern. Die sind auch tatsächlich relevant. Was nicht so sehr drin ist, sind eben die pädagogischen Empfehlungen. Und genau da setzt der Spieleratgeber NRW ein. Das heißt, da gibt es verschiedene Rubriken. Es gibt auch Spieletester, das sind ebenfalls Kinder und Jugendliche. Und die schauen dann nochmal von sich aus drauf, aber auch die erfahrenen Medienpädagoginnen schauen da drauf. Und dann hat man mit dem Spieleratgeber NRW einen sehr, sehr guten Ratgeber, der genau das überprüft, inwieweit gibt es da Aspekte, die vielleicht von der USK nicht erfasst wurden, inwieweit kann ich das als Kompetenzförderungsinstrument, sage ich mal, ich mag das Wort nicht, verwenden. Und das ist eine ganz andere Perspektive, die man vielleicht im Alltag nicht so oft erfährt.
Spiele machen Spaß, unterhalten uns und lenken uns ab. Wir ärgern uns, wenn wir verlieren, freuen uns, wenn wir gewinnen, bestehen Abenteuer, bezwingen das Böse und können manchmal gar nicht aufhören, weil wir unbedingt noch das nächste Level erreichen wollen. Alexander Egeling aus Berlin schreibt uns, wir haben im Februar 2020 das Spiel Pandemie entdeckt und in der Bibliothek ausgeliehen. Tragischerweise wurde das Szenario kurz darauf Realität, weswegen wir es monatelang nicht zurückgeben konnten. Wir haben es im Lockdown dann so lange gespielt, bis wir es einigermaßen gemeistert haben. So hat es uns als Familie durch die schwere Zeit geholfen. Wir lieben den kooperativen Ansatz, auch wenn die Diskussionen über die richtige Strategie trotzdem hitzig werden können und wir manchmal immer noch gegen die Viren verlieren. Frau Brandt, was ist Pandemie für ein Spiel? Also Herr Egeling, erstmal danke für Ihre Mail. Hat es ein bisschen umrissen. Was ist der Kern?
Der Kern ist wieder das Kooperative, dass wir gemeinsam gegen das Böse kämpfen. Das Böse ist in diesem Fall eben die Pandemie. Das Spiel ist schon alt. Ich glaube, 2009 wurde das veröffentlicht. Und es gab dann auch Erweiterungen, auch ein Pandemic Legacy. Legacy heißt immer, dass ich im Laufe des Spiels das Spiel erweitere mit Aufklebern, mit bestimmten Fähigkeiten, mit Sonderkarten, die dazukommen. Und Kern des Spiels ist, dass wir als Team versuchen, Gegenmittel zu Seuchen, die über die Erde sich als Pandemie verbreiten, zu finden. Und da müssen wir sehr komplexe Spielzüge machen, sehr gut miteinander kooperieren, aber teilweise auch uns aufsplitten auf verschiedene Kontinente, um dort Krankenhäuser und Forschungseinrichtungen zu errichten. Ja, und mir ging es ganz genauso. Ich habe nämlich auch Pandemie ausgeliehen in den Hamburger öffentlichen Bücherhallen und habe es gespielt, teils beruflich, weil ich halt Pandemie das nochmal ausprobieren wollte und habe ein ganz wunderbares Gefühl dabei gehabt. Nicht nur das Streiten über die richtige Strategie, das haben wir ja auch in Realita, sehen wir das ja wieder, über die richtigen Maßnahmen gestritten wird, sondern vor allen Dingen das Gefühl, wirksam zu sein. Also wir gemeinsam tun etwas, wir können handeln. Und das schlimmste Gefühl, was wir während der Pandemie, während des Lockdowns hatten, war ja handlungsunfähig zu sein.
Ohnmacht, ja.
Die Ohnmacht ist grausam. Ohnmacht gepaart mit Todesangst ist Trauma, ein traumatisches Erleben. Und wenn wir im Spiel, egal ob analog oder digital, wieder zur Selbstwirksamkeit oder zu dem Gefühl der Selbstwirksamkeit zurückfinden, dann ist das auf jeden Fall heilsam. Und das kann man wunderbar im Spiel Pandemie. Und wenn man es nicht schafft gegen das Virus, ist es halt nur ein Spiel und nicht ganz so schlimm. Macht man halt morgen die nächste Runde.
Aber es kann so Glückshormone, so Belohnungshormone freisetzen.
Absolut, absolut. Und das selbst bei den simpelsten Spielen werden diese Gefühle freigesetzt. Puzzeln, ich meine, ist ja eigentlich eine seltsame Geschichte. Ja, wir nehmen ein Bild, wir zerschneiden das in viele kleine Teile und dann bauen wir es wieder zusammen. Warum macht das ein erwachsener Mensch? Weil jedes Mal, wenn wir eine Passung kreieren, also ein Puzzleteil zu einem anderen passt, wir uns freuen.
Und ich fand es irre, dass während der Pandemie ganz viele Freundinnen und Freunde von mir wieder angefangen haben zu puzzeln.
Mhm, genau deswegen. Wir sind wirkmächtig, wir können was tun und die Wirkmächtigkeit in digitalen Spielen, vielleicht sogar in Shooterspielen, ist natürlich dann um einiges größer, das Gefühl ist um einiges größer. Deswegen sind während der Pandemie auch so viele Kinder und Jugendliche in diesen Raum abgedriftet.
Ich vermute mal, Herr Geißler, es gab aber auch vor der Pandemie schon ähnliche Spiele wie Pandemie.
Tatsächlich. Also es gibt, das passt vielleicht ganz gut da rein, es gibt ein Computerspiel namens Plague Inc. Das ist bereits aus dem Jahr 2012. An sich ist es erstmal ein recht schwarzhumoriges, würde ich mal sagen, oder sagen wir mal, ja, doch recht böses Spiel, weil im Prinzip ich damit beauftragt bin, einen Virus zu züchten und die Grundbedingungen zu schaffen, damit es sich das Virus möglichst schnell verbreitet, aber auch gefährlich genug bleibt oder lange unentdeckt bleibt, damit es nachher idealerweise die Welt ausrottet. Das klingt erstmal ganz, ganz böse. Aber der Hersteller, der Entwickler hat seit langer Zeit schon bewiesen, dass es eigentlich sehr gut mit den Menschen meint. Hat immer, wenn beispielsweise ein Ebola-Ausbruch war, viele Mittel gesponsert und hat jetzt seinen Algorithmus, also eben diese Strategie, das System dahinter, wie sich ein Virus verbreitet, was ja wie gesagt lange Jahre die Spielenden im umgekehrten Sinne verwendet haben, gerade jetzt in den Dienst der Forschung gestellt, um nachzuschauen, wie könnten wir unter Umständen die Corona-Pandemie eben eindämmen. Es ist sehr spannend, wie hier Realität und Spiel dann in Wechselwirkung treten, nicht etwa nur aus der Realität in das Spiel, sondern auch aus dem Spiel in die Realität.
Ja. Georg Michaelis ruft uns an aus Berlin. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Michaelis, was spielen Sie?
Ja. Leider viel zu selten. Gerne spiele ich die analogen Spiele und in der Jugend habe ich auch sehr, sehr gerne Skat und so weiter gespielt. Und da gibt es ein tolles Spiel, was ich selber mal beigebracht bekommen habe von einem Lehrer. Das nennt sich Wilde Sau und ist ein Kartenspiel, was ans an das Skatspiel direkt angelehnt ist. Es wird ohne das Reizen, was ja sonst immer am Anfang, wenn man das lernt, ohne das Reizen gespielt. Man nimmt zwei Karten raus, die Herz 7 und die Karo 7. Und es gibt bestimmte Pflichtspiele. Die Kartenspieler werden jetzt wissen, es wird ein Ramsch gespielt. Und da gibt es bestimmte Pflichtspiele. So wie der Geber bestimmt den Stich ab dem dritten, meinetwegen den fünften. Wer den Stich bekommt, der verliert das Spiel. Der muss versuchen, möglichst die Punkte so zu verteilen, dass er wenig Punkte bekommt. Oder die nächste Runde, wer den Stich mit der Pik-Dame macht, der verliert. Die Pik-Dame kann irgendwann fallen, die kann gleich am Anfang fallen, wie auch immer. Wer das verliert, wer die Pik-Dame bekommt, verliert. Dann geht es so weiter. Dann gibt es, dass der in Vorderhand sitzt, spielen muss. Und zwar muss er eine Farbe spielen. Mhm. Und da kann man ein ganz schlechtes Blatt haben. Und da lernt man dann mit einem schlechten Blatt trotzdem was Gutes draus zu machen. Also man lernt das Skatspiel richtig zu deuten. Das Ganze mit dem Grand, dann gibt es noch verschiedene andere. Und das hat dann seinen Höhepunkt in der Wilden Sau. Da werden die Karten verteilt und müssen verkehrt rum aufgenommen werden. Das heißt, ich sehe die Karten meiner Gegner, ja, aber mein eigenes Blatt nicht.
Ach, wie verrückt ist das.
Ja. Und dann muss auch der dann in Vorderhand sozusagen, der die Karten als erster bekommen hat, der muss dann wieder ein Pflichtspiel machen. Entweder sucht er sich eine Farbe aus oder er spielt Grand. Je nachdem, was er sozusagen hat. Und da muss natürlich nicht mehr bedient werden, aber es ist total lustig, wenn man dann aus einer Situation völlig, man weiß nicht mehr, es ist verloren und trotzdem schmeißen einem die Gegner Ass und Zehn rein und am Ende gewinnt man das Spiel. Es ist ein Heidenspaß. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe es woanders nie kennengelernt und ich habe es dann mit meinen Freunden jahrelang gespielt.
Es ist aber nichts für schwache Nerven, oder? Oder zumindest werden sämtliche Emotionen angesprochen.
Ja, sämtliche Emotionen werden angesprochen, aber es ist total lustig. Also es ist... Wir sind nie böse auseinandergegangen.
Ist es denn, also ich erinnere mich daran, dass wenn meine Großeltern Skat gespielt haben, die kannten jetzt nicht Wilde Sau, wenn die Skat gespielt haben, es war unendlich laut, die knallten dann die Karten auf den Tisch, da war immer die Hölle los. Ist es bei Ihnen ähnlich, wenn Sie mit Ihren Freundinnen und Freunden zusammensitzen? Also ist es einfach laut?
Es kann laut werden. Oft haben wir es, damals waren die Kneipen noch verraucht, ja. Man musste sich gegen den Geräuschepegel, ja, einer Kneipe durchsetzen oder auch zu Hause. Ja, es war laut und manchmal, oh nein, wie konntest du denn das spielen? Ja. Und es ist doch unglaublich. Aber wir haben auch nie um Geld gespielt. Also es ging immer nur, wer hat die höchsten Punkte? Und dann hat man sich ein bisschen lustig darüber gemacht, dass einer, weiß ich was, so und so viel verloren hat. Man durfte ja auch dieses Contra, Re und weiß ich was sagen. Dann gab es minus 900er Spiele. Und das hing einem dann bis zur nächsten Runde in 3 Monaten dann wieder an.
Und es ist ja so, Herr Geißler, dass sich wirklich bei sehr vielen Spielen Gefühle Bahn brechen. Wodurch wird das ausgelöst? Was passiert da, wenn wir spielen? Was passiert da auch im Gehirn?
Ja, also zunächst mal vielleicht, was das Besondere des Spiels ausmacht, ist im Prinzip seine Wesensbeschreibung. Und wenn wir uns diese Wesenszüge anschauen, dann finden wir solche Aspekte wie Spiel ist frei, Spiel ist als ob. Also wir begeben uns einer als ob-Situation, abgeschlossen, begrenzt und Spiel hat seine eigenen Regeln. Und diese Regelhaftigkeit führen uns dann dazu, dass wir trotz dieses Freiraums, trotz dieser Möglichkeiten zu experimentieren, die Regeln, die dieses Spiel hat, sehr ernst nehmen. Denn sobald ich die Regeln aufhebe, verliert das Spiel seinen spielerischen Charakter. Und eben diese Kombination aus Schutzraum, in dem ich als ob reagieren kann und trotzdem gibt es einen Regelraum, der führt dazu, dass wir die normale soziale Normativität, die wir im Alltag ja eigentlich sehr gerne auch als Etikette beschrieben leben, also ein bisschen fallen lassen können. Und dann haben wir wieder genau das, was wir vorhin schon mit der Beziehungsebene angesprochen haben. Wir können uns endlich ein wenig authentischer begegnen. Und natürlich, wenn man das mit Freunden macht, noch mal mehr, dann auch in Emotionen ausbrechen, weil ich ja weiß, diese Emotionen, das sind zwar meine echten Emotionen, aber sie gehören dem Spiel, sie gehören dem spielerischen Setting an. Und dass uns Spiel bewegt, das ist etwas sehr, sehr Dankbares. Und natürlich ist ein Wutanfall jetzt nicht das Schönste, aber auch da das gesamte Spektrum zu nehmen und idealerweise, weil ich ja weiß, es ist nur ein Spiel, dann trotzdem wieder miteinander freundschaftlich auseinanderzugehen und vielleicht eben nicht um Geld zu spielen, denn dann kommt eine neue Ernsthaftigkeit mit rein. Das alles löst eigentlich genau dieses, ich würde mal sagen, Paradoxe aus, was interessanterweise auch ein Wesenszug des Humors ist. Also Spiel hat auch ganz, ganz viel von Humor und Humor deckt auch mehr oder weniger einen sehr großen emotionalen Bereich ab.
Herr Michaelis, vielen Dank für Ihre Empfehlungskartversion Die wilde Sau, die Ihnen wiederum von einem Lehrer empfohlen wurde.
So ist es.
Danke
Herzlichen
Ihnen.
Dank.
Schönes Wochenende. Danke, tschüss, bis dahin. Bettina Lauterborn aus Traben-Trarbach fragt, haben Sie auch Spieleempfehlungen, wenn man keinen Mitspieler hat? Also was spiele ich mit mir alleine? Schöne Frage. Frau Valentina Brandt.
Ja, also, ja, da fallen mir einige ein. Also tatsächlich ist es so, dass der Zwei-Personen-Spielbereich geboomt hat in den letzten 2 Jahren. Wen wundert's, weil ja häufig dann 2 Menschen zusammen waren. Die Ein-Personen-Spiele, das sind eher so Rätselspiele, Exit-Spiele, die kann ich natürlich auch alleine spielen. Aber der Reiz eines Spieles ist natürlich das Spielen mit anderen. Und deswegen kann ich Frau Lauterborn, wenn ich den Namen richtig gehört habe, nur empfehlen, spielen Sie alleine. Das sind dann die klassischen Solitärspiele, die Brain Teaser, Smart Games. Das macht Spaß und das trainiert für das Spielen mit anderen. Wir haben während des Lockdowns mit 5 Personen, also meine Kinder, die schon ausgezogen waren und unsere Kernfamilie, per WhatsApp-Fotos ein Riesen-Exit-Game gespielt, wo wir dann per Telefon miteinander verbunden waren und versucht haben, das zu lösen. Das geht. Und es gibt ja auch Spielegruppen, die, solange es noch geht, besuchbar sind, wo man immer Mitspielende findet. Außerdem gibt es Spielecafés, die immer mehr werden. In Hamburg das Würfel und Zucker, ein tolles Spielecafé, was ich nur empfehlen kann.
Jetzt nehmen wir mal an, Frau Lauterborn möchte aus irgendeinem Grund an keiner dieser Gruppen teilnehmen oder möchte einfach keine Mitspielerinnen und Mitspieler oder nicht Sie, sondern auch andere. Was macht man als Solitär? Herr Geißler, gibt es schöne Computerspiele für mich ganz alleine?
Also müsste man sagen, eigentlich ist das sogar die Mehrheit gewesen, sag mal. Also das Computerspiel entsprang sicherlich nicht dem Multiplayer-Modus, sondern es ist eher umgedreht in seiner Geschichte gewesen. Das stimmt auch wieder nicht ganz, aber das führt jetzt zu weit. Tatsächlich ist ein sehr, sehr großer Bereich der digitalen Spiele als Singleplayer, also als Einzelspielerspiele angelegt. Und dann muss man natürlich auch wieder gucken, was interessiert einen. Sehr bekannt geworden sind natürlich inzwischen auch gerade, also es gibt ja Statistiken, wonach ungefähr die Hälfte der Bundesbevölkerung Computerspiele spielt. Das meint aber auch die sogenannten Casual Gamer, also die Leute, die eher am Smartphone oder am Tablet Spiele spielen. Das ist auch absolut legitim. Da muss man dann schauen, Klaus Wölfing von der Ambulanz für Spielsucht in Mainz hat mal sehr schön dargelegt, dass wir mehr oder weniger eine Verbindung unseres eigentlichen Tuns mit dem Spielen sehen. Also wenn ich gerne ordnungsliebend bin beispielsweise, dann könnte das klassische Spiel Candy Crush mir durchaus gefallen, weil ich den ganzen Tag am Bonbons sortieren und am Bonbons ordnen bin. Das würden jetzt viele Core-GamerInnen nicht so sehen, die halt eben sagen, ich benenne mich auch als GamerInnen, dann da braucht es schon ein bisschen mehr. Aber auch da ist der Bereich der Einzelspieler-Spieler sehr, sehr groß und gerade Menschen, die dann halt das Narrativ lieben, eine gut erzählte Geschichte lieben, auch mit Hinblick auf Literatur. Zum Beispiel haben wir die Romane von jetzt hoffe ich, spreche den Namen richtig aus, Dimitrij Glukhovsky, der die Metro 2033-Romane geschrieben hat. Die gibt es als Computerspiele und die sind unglaublich fesselnd, führen mich sehr, sehr tief hinein in die Geschichte. Und am Ende habe ich dann 7, 10, 15 Stunden tolles Spielerlebnis gehabt und dann habe ich auch ein tolles Singleplayer-Spielerlebnis.
Gerd Farus aus Neuss schreibt uns, das schönste Spiel für mich ist das Schachspielen. Es gibt einige Angebote im Internet, die ich sehr gerne nutze. Ich treffe dort auf Mitspieler aus ganz Europa mit unterschiedlicher Spielstärke und individueller Spielzeit. Und mit meinen 80 Jahren ist es eine hervorragende Möglichkeit, auch im Alter und vor allem in der Corona-Zeit eine schöne Freizeit zu verbringen. Herr Farus, danke schön für diese schöne Mail und wir gehen nach Berlin zu Hugo. Schönen Hallo. Guten Morgen. Hallo Hugo.
Hallo, mein Lieblingsspiel, wie schon gesagt, am Anrufsbeantworter ist Die Jagd der Vampire. Das ist ein Brettspiel für bis zu, also von 2 bis zu 6 Leuten. Mhm. Und du bist ein Vampir. Mhm. Und es geht jetzt aber nicht darum, Menschen zu saugen oder so. Nein, die Vampire trinken jetzt Ketchup. Und dann hast du halt Karten. Oder ich zum Beispiel, ich habe jetzt hier auch schon mal das Spiel angefangen, gegen mich selbst zu spielen, ja, während ich gewartet habe. Dann kannst du zum Beispiel eine Angriffskarte, du kannst halt auch Duelle machen, dann hast du 3 Würfelpunkte plus oder eine Ketchup-Karte, gibt es von 1 bis 3, kriegst du immer eine Ketchup-Flasche plus oder eine Klauhand, dann kannst du dir eine Karte vom Gegner klauen oder zum Beispiel auch eine Fahrradkarte. Damit kannst du dann halt weiterfahren.
Wenn du dir jetzt eine Karte vom Gegner geklaut hast, was hilft dir das weiter? Also was könnte an guten Dingen auf dieser Karte sein, die du dir da gerade geklaut hast?
Zum Beispiel sagen wir, der Gegner ist ziemlich nah und du hast vor, den anzugreifen, hast aber nicht genug Angriffspunkte höchstwahrscheinlich und der Gegner hat eine 3-Plus-Karte, eine Angriffs-3-Plus-Karte, dann kannst du einfach dir mit der Klauhand die 3-Plus-Karte klauen und hast mehr Angriffspunkte. Das mit dem Duell geht so, wenn du mit einem Vampir auf den gleichen Standort kommst, gibt es ein Duell. Der Angreifer würfelt zuerst, er hat einen besseren Würfel. Da ist die 1 zweimal, die 2 zweimal und die 3 dreimal drauf. Mhm. Auf dem Würfel vom Angegriffenen ist es aber so, dreimal die 1, ja, einmal die 3 und zweimal die 2. Und das heißt, der Angegriffene hat weniger Chancen.
Ja.
Aber zum Beispiel.
Und was ich toll finde, Hugo, du hast gerade gesagt, du hast das jetzt auch gegen dich alleine gespielt. Also du stellst dir dann vor, du bist die anderen Spieler auch und kannst das gegen dich selber spielen. Ja. Das finde ich klasse. Frau Brandt, erstmal ist ja das Sympathische auch an diesem Spiel, dass die Vampire in Ketchupflaschen ihre Zähne hauen und nicht in Menschen. Das finde ich schon mal sehr schön.
Ja, ich geb Hugo jetzt noch 2 Jahre und dann will er als Werwolf eine Dorfgemeinschaft killen. Ah. Und dann gebe ich ihm noch 2 Jahre und dann will er wahrscheinlich bei Dungeons and Dragons in einen virtuellen Raum abtauchen und da mit Würfelduellen, da gibt es nämlich so, bei diesen ganzen Pen-and-Paper-Spielen gibt es ja auch Würfelduelle gegen das Böse. Und das scheint hier auch ein Mechanismus in dem Spiel, die Jagd auf die Vampire zu sein. Aber für jetzt, Hugo, habe ich ein klasse Spiel für dich. Und zwar heißt das Spiel Drecksau. Das ist schon ein bisschen älter. Das ist ein Kartenspiel. Und da geht es auch darum, die Mitspielenden anzugreifen, aber nicht böse, sondern wir haben Schweine und die Schweine sollen schmutzig gemacht werden, weil nur ein schmutziges Schwein fühlt sich richtig wohl und ist dann eine Drecksau. Und du versuchst aber, die Schweine der Mitspielenden wieder sauber zu machen, damit deine Schweine zuerst schmutzig sind. Und da gibt es auch Angriffskarten und Verteidigungskarten. Und ein anderes Spiel, wo es auch um Angriffe geht, wo du Monster bekämpfst, aber zusammen im Team mit deinen Mitspielenden, das heißt 5-Minute Dungeon. Jede Aufgabe dauert nur 5 Minuten. Ihr spielt gemeinsam und da geht es auch darum, mit Würfeln gegen die Monster zu kämpfen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dir das Spaß macht.
Okay, aber da muss ich noch was sagen. Bei Jagd der Vampire ist das Angreifen eigentlich nur das, dass du dann vom Gegner 2 Ketchupflaschen und eine Karte von ihm kriegst und du ihm zurücksetzen darfst. Das eigentliche Ziel ist eigentlich, in die Burg zu kommen, aber dann hast du da noch ein Problem. Wenn du in der Burg bist, gibt es da 5 Türme. Nur in einem ist die Tomate. Die Vampire streiten sich nämlich um die Riesentomate.
Ach so. Oh, so lustig.
Und dann, wenn du eine Zwiebel aber ziehst, kommst du ins Gefängnis. Und da musst du entweder 4 Ketchupflaschen bekommen, rauszukommen, eine Brückenkarte, damit setzt du eine Brücke und kannst wieder raus. Oder du würfelst, um zu erfahren, wie viele Ketchupflaschen du bezahlen musst.
Hugo, ich finde, dass du ein sensationelles Weihnachtsgeschenk hier gerade mal so verraten hast. Ich finde, das ist ein toller, toller Tipp. Die Jagd der Vampire oder die Jagd auf die Vampire? Wie heißt das genau?
Der Vampire.
Die Jagd der Vampire, vorgestellt von Hugo, meine Damen und Herren, und bei Deutschlandfunk Kultur. Ich danke dir sehr für diesen Anruf.
Warte, ich wollte noch sagen.
Achso, du hast noch was.
Man darf immer einen Schritt gehen, aber die Ketchupflaschen sind dafür da. Ich habe zum Beispiel noch eine Ketchupflasche. Dann löse ich die ein und dann darf ich noch einen Schritt. Und ich kann bis zu 3 Ketchupflaschen einlösen im Zug.
Ja, das ist wirklich toll. Frau Valentina Brandt, das werden auch Sie hoffentlich häufig empfehlen. Und der Herr Geißler natürlich genauso. Und eventuell empfehlen wir auch Andreas Nolte aus Bielefeld, beziehungsweise seinen Tipp. Guten Morgen, Herr Nolte.
Guten Morgen, hallo. Ja, ich habe mir die besondere Aufgabe gemacht, Caverna vorstellen zu wollen. Und wer es kennt, weiß jetzt schon. Ich bin mal gespannt, ob das klappt, weil das ein sehr komplexes Spiel ist, quasi am ganz anderen Ende von Wizard. Das Setting ist eigentlich total toll. Höhlenbauern.
Caverna klingt nach Höhle, ja.
Richtig, genau. Man spielt Zwerge und hat so ein eigenes Tableau jeder, wo es darum geht, eine Höhle aufzubauen, draußen auf dem Wald Wiesen auszubreiten, Äcker zu sehen. Und ich könnte jetzt 1000 Sachen noch erzählen, weil das Spiel so viel Materialien hat. Und ich glaube, das ist auch der Grund, wieso ich dieses Spiel unglaublich liebe. Es ist eine Riesenbox mit ganz viel Holzmaterial. Und ich bin ein absoluter Fan von Holzmaterial.
Wie groß ist denn die Box, wenn Sie sagen, das ist eine Riesenbox? 1 Meter mal 2 Meter oder wie groß ist
die? Nee, eigentlich ist sie auch gar nicht so groß. So DIN A4 und dann 15 cm hoch. Aber ich glaube, gefühlt 3 Kilogramm wiegt sie. Ja, also wenn ich das auf den Tisch stelle oder jemand in die Hand nehme, alle müssen immer erstmal gucken, dass sie das Ding überhaupt tragen können.
Und es ist ausschließlich Holz drin?
Hauptsächlich Holz, Pappe, ein paar Hartplastik, also zum Beispiel Edelsteine, die durchsichtig schimmern können. Also es wirkt unglaublich hochwertig.
Und wie wird es gespielt?
Ja, das ist eigentlich ganz besonders. Das ist ein Worker-Placement-Spiel. Für alle, die es kennen, wissen schon, aha.
Also ich kenne es nicht, Worker-Placement-Spiel heißt?
Genau, und zwar, das bedeutet, dass die Aktionen, die man in einer Runde machen kann, die sind als Funktionsfelder in der Mitte ausliegend. Und jeder hat Spielsteine und kann sagen, wenn ich dran bin, ich nehme jetzt mal das Holzfeld, dann stecke ich meinen Stein drauf, kriege das Holz, was da liegt. Und für den Rest der Runde ist dieses Feld schon verbraucht. Das heißt, die Aktionen, die man durchführen kann, werden nach und nach weniger, je öfter wir immer wieder im Kreis herumgehen. Bis keiner mehr Spielsteine hat, dann ist die Runde vorbei, dann gibt es ein Abrechnungssystem. Und in der nächsten Runde bekommt man seine Zwerge wieder zur Verfügung. Und das Spannende ist, dass es gibt 15 Runden und in jeder Runde kommt eine weitere Aktionsfeld dazu, die aufgedeckt werden, sodass man noch nicht mal weiß, was in der nächsten Runde möglich ist. Und das heißt, die ersten Runden dauern nicht lange und die letzten Runden dauern sehr lange, weil das Spiel immer komplexer und komplexer wird.
Aber das ist ja toll. Da kann man ja unter Umständen mit einem Spiel so 2 Stunden verbringen. Kann das sein? Oder ist das zu lang?
Verdoppeln Sie mal eher die Zahl. Also zu viert kann man auch mal eben 4 Stunden dran. Man kann das Spiel bis zu 7 spielen und ich glaube, wir haben 7 Stunden gebraucht.
Wow.
Und man taucht durch dieses Spiel so sehr in diese Welt ein. Also ich fühle mich wirklich einfach wie so ein Zwerg, der jetzt rausgeht vom, es gibt Tiere aus Holz, Esel, Schweine, Rinder, Schafe und die kann man dann draufstellen und die Schafe können von Hunden bewacht werden. Und dieses Spiel denkt sich so viele tolle Sachen aus. Ja, ich habe leider vergessen, wie der Erfinder vom Spiel heißt. Der hat ganz viele solcher Spiele gemacht. Der ist absolut berühmt dafür. Also eine ganz große deutsche Größe.
Herr Nolte, durch wen sind Sie darauf aufmerksam geworden? Wie haben Sie das entdeckt?
Tatsächlich durchs Internet. Ich bin seit ich mich erinnern kann, ein absoluter Spielefan und habe in meinem Studium quasi immer nach neuen Spielen geschaut. Und dann habe ich dieses Spiel entdeckt Ja, und es gibt so dieses Empfehlungssystem, wenn man dieses Spiel gekauft hat, wird das nächste empfohlen und so nach und nach kam ich dann an Caverna dran.
Da sind wir bei dem Punkt, Herr Geißler. Ich habe Sie anfangs gefragt, oder ich hatte einen der Hörerinnen und Hörer gefragt, wann das angefangen hat mit Spielen. Und dann haben Sie gesagt, Spielen fängt immer an. Also du lernst als Kind spielend. Die Frage ist, wann hört es auf? Wann hört es denn auf? Wie oder wann entwickelt man sich zu so einem Spielemuffel? Wie passiert das, dass Leute so überhaupt keinen Spaß daran haben zu spielen?
Also im idealen Fall hört es nie auf, es sei denn, man lebt dann letzten Endes ab, dann haben wir ein automatisches Ende. Aber was Sie meinen, ist sicherlich die Möglichkeit, wie soll ich sagen, zu verkopft ranzugehen, zu sehr in den Homo economicus, den wir heute alle irgendwie in uns tragen, ranzugehen. Also sprich, in so gefestigten Bahnen zu agieren, dass ich vielleicht keine Lust mehr habe, mich aufs Spiel zu setzen. Das ist eine sehr schöne Formulierung. Und dann halt eben keine Experimente mehr eingehen zu wollen. Wenn das eintritt, dann haben wir sicherlich auch möglicherweise verbunden mit Ängsten zu viele Muster in uns. Und die sind mit dem Spiel bisweilen wenig vereinbar. Aber ich glaube nicht, dass das nicht wieder aufzuheben ist, sondern dass man halt eben, und dafür sind auch Spielpädagoginnen gut, Theaterpädagogen, Sozialpädagogen etc., das wieder ranzuführen. Denn ich glaube kaum, dass in uns nicht ein Restspielender geblieben ist. Das lässt sich schon wieder ganz gut reaktivieren.
Frau Valentina Brandt, Sie noch ein Wort zu Andreas Nolte und Caverna?
Ja, das ist jetzt natürlich ein Beispiel dafür, für jemanden, der Kennerspiele mag. Und 7 Stunden in einem Spielsetting zu verweilen, das können vielleicht manche Menschen gar nicht leisten, weil sie nicht so viel Zeit haben, beziehungsweise sich nicht so viel Zeit dafür nehmen können. Aber ich möchte auch noch mal Herrn Geißler unterstützen. Das Spielkind in uns, das ist ja letztendlich das innere Kind in uns, darüber wird viel gesprochen und das sollten wir nicht zu kurz kommen lassen. Ob wir nun uns 7 Stunden an einen Spieltisch setzen, ob wir mit unseren Kindern einfach toben und Verstecken im Dunkeln spielen, ob wir puzzeln, ob wir alleine spielen, ob wir einfach nur Dinge tun, die uns sehr erfüllen, ohne ökonomischen Sinn und Zweck. Das ist der spielerische Weg und der ist gut und gesund. Ich habe gelegentlich in meinen Fortbildungen dann Lehrkräfte zum Beispiel, die in der Anfangsrunde sagen, naja, also ich bin jetzt hier zwar dabei, aber ich spiele eigentlich gar nicht gerne. Und dann müssen die als erstes mal spielen, Drecksau und so weiter. Und hinterher, nach dem Teamtag, kommen die gerade diese Menschen dann auf mich zu, beseelt, glücklich. Sie strahlen und fragen mich, wo kriege ich denn jetzt dieses Spiel her? Das ist ja so toll, das muss ich sofort für meine Klasse haben. Und da ist dann was aufgebrochen und auch eine Erkenntnis im Tun. Und das ist wertvoll.
Wertvoll war auch Ihr Tipp, Herr Nolte. Ich bedanke mich sehr für diese Idee.
Danke auch.
Caverna aus Bielefeld. Ulrike Michaelis schreibt uns, ich tue mich schwer mit dem Thema Spielen. Eigentlich mag ich es gar nicht, in irgendwelche Welten einzutauchen. Spaß habe ich allerdings an so etwas wie Anno Domini, bei dem man historische Ereignisse in eine Reihenfolge bringen soll und dabei sehr viel kommunizieren muss. Man muss oft blöffen, das ist recht witzig. Und vielleicht haben die Expertinnen ja noch eine Empfehlung für Spielemuffel. Außerdem würden mich Tipps interessieren, was jemand wie ich mit meinen Kindern spielen kann. Die sind 4 und 6 Jahre alt. Dröseln wir erstmal den Spielemuffel auf. Sie spielt aber trotzdem.
Tja, also jemand, der so ein komplexes Spiel spielt, wie die Hörerin eben beschrieben hat, da frage ich mich, warum bezeichnet sie sich selber als Spielemuffel? Da scheint ja ganz viel Leidenschaft da zu sein für ein doch relativ komplexes Spiel. Wenn ich die Hörerin beraten dürfte, würde ich sagen, gucken Sie sich mal die Spielmechaniken an, die Sie mögen. Und Blöffen scheint ihr zu gefallen. Und irgendwas mit Historie, also Anno Domini, also ein historisches Spiel, was einen historischen Kontext erzählt oder wo ein Bluffcharakter drin ist. Das scheinen Spiele zu sein, die sie gerne mag und würde sie nur ermuntern, weiter in die Richtung zu gucken.
Und Tipps für Spiele mit ihren Kindern, 4 und 6 Jahre alt?
Für Kinder, die 4 und 6 Jahre alt sind, da eignen sich ja Spiele, die eine relativ reduzierte Mechanik haben. Auch da nochmal der Hinweis, schauen Sie gerne und orientieren Sie sich an alle Hörerinnen und Hörer jetzt, orientieren Sie sich gerne auf der Seite des Vereins Spiel des Jahres. Die prämieren seit 20 Jahren auch extra ein Kinderspiel des Jahres. Ich war damals bei der Gründung mit im Beirat und wir haben gesagt, wir wollen Spiele prämieren, die einfache Regeln haben, die Spaß machen, die leicht sich zu erschließen sind. Und das diesjährige Kinderspiel des Jahres, Dragomino zum Beispiel, ist absolut zu empfehlen.
Dragomino.
Dragomino, das ist eine Mischung aus Domino und so eine kleine Glückskomponente. Und das ist tatsächlich die kleine Schwester oder der kleine Bruder des Erwachsenenspiels King Domino, was 2017 den Spiel des Jahrespreis bekommen hat. Und das ist eine exzellente Umsetzung, Reduzierung des Spielmechanismus. Und es macht sehr viel Spaß.
An der Stelle dann auch nochmal der Hinweis, dass wir natürlich auf beide Quellen jetzt verlinkt haben, die Sie auch beide schon genannt haben, Spiel des Jahres und Spieleratgeber NRW. Beide Links finden Sie bei uns auf der Homepage. Ganz kurz noch zum Schluss dieser Runde, Herr Geißler, würde sich für 4 und 6 Jahre alte Kinder auch schon ein digitales Spiel eignen oder ab wann darf es und kann es digital werden?
Darf es und kann es. Also prinzipiell gibt es Spiele, die für eine USK 0 gekennzeichnet sind. Also tatsächlich vom Gesetzgeber her, ja, gibt es kindgerechte Spiele. Die Frage ist allerdings immer, und da können wir auch wieder in die Entwicklungspsychologie gehen, wann kann ich mit diesen medialen Bildern, mit diesen Metaphern, mit diesen Als-Ob-Situationen tatsächlich angemessen umgehen? Da könnte man zu Piaget gehen, Akkommodation, Assimilation etc. Ich persönlich würde sagen, mit dem Eintritt ins Märchenalter, und da sind wir so ungefähr bei 5, 6 Jahren, kann ich anfangen, mit diesen Metaphern umzugehen und sie auch entsprechend zu interpretieren. Und dann ist es vielleicht auch eine Aussage, dass beispielsweise die Kim und die Jim-Studie, die halt eben digitale Spiele, unter anderem digitale Spiele, einmal einschätzen, ab wann haben sie denn ihre höchste Beliebtheit? Und dann merken wir, die Mehrheit der Spielenden beginnt eigentlich erst mit dem Alter, sich mit digitalen Spielen zu beschäftigen. Ich will sagen, am Ende, wenn ich die Grundlagen des Spielens, die Grundlagen der Kommunikation beherrscht habe oder beherrsche, dann kann ich mich sicherlich auch mit, sagen wir mal, Hochleistungsmedien, und das sind ja oftmals digitale, beschäftigen. Ich würde also gerne dazu aufrufen, die Grundlagen der Kommunikation nicht zu vergessen und zu berücksichtigen. Dann kann man auch, man muss aber jetzt aufpassen, dass man nicht mystifiziert. Also wenn ich den ganzen Tag am Rechner oder am Tablet hänge und mein Kind neben mir die ganze Zeit nur zugucken muss und ich mich jedes Mal wegdrehe, nein, es ist nichts für dich, dann habe ich sicherlich auch keine positive Wirkung dabei erzielt, sondern erhöhe das Ganze vielleicht sogar. Dasselbe würde auch eintreten, wenn ich Strafen verhänge im Sinne von Fernsehverbot, Computerspielverbot. Das erhöht an der Stelle das Medium künstlich, das brauchen wir eigentlich nicht.
Ulrich Goldschmidt aus Stuttgart. Guten Morgen, Herr Goldschmidt.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich bei meinem Lieblingssender mal durchkomme. ich wollte das Spiel Marquette empfehlen. Da schreibt sich mit QU in der Mitte. Das ist ein Computerspiel. Und da geht es darum, dass man, so wie das Mod Marquette bedeutet, durch eine modellartige Landschaft geht. Also man ist sozusagen in einer Größenordnung des Modells drin, kann aber in die verschiedenen Größenordnungen wechseln. Und das Ganze ist dann mit, wie soll ich es ausdrücken, mit so Computer-Leuchtschriften, die an Wänden projiziert werden, kombiniert, die quasi eine Beziehungshistorie darstellen. Also eine grafisch und poetisch Verwirklichung eines Computerspiels.
Spielt man mit mehreren zusammen?
Ich habe es bis jetzt immer nur alleine gespielt, bin auch erst in einem der unteren Level, aber so wie ich es gesehen habe, kann man das, glaube ich, auch im Mehrspielermodus spielen.
Und welche Level gilt es zu erreichen?
Ja, man muss eben... Zum Beispiel am Anfang ist das Level, dass man durch Gärten streift und dort eben einen Schlüssel entdeckt, mit dem man ein Tor öffnen kann und dann eben durch die nächsten Level kommt. Aber ehrlich gesagt, ich kann Ihnen das höchste Level jetzt gerade nicht sagen, weil ich es eben noch nicht zu Ende gespielt habe.
Aber ich finde es interessant mit diesen Level-Geschichten, weil man ja, also ich kenne es von mir, so richtig ein bisschen süchtig werden kann, weil man denkt, ach komm, das eine, das machst du jetzt auch noch und das machst du auch noch. Und dann ist auf einmal ganz viel Zeit vergangen und man kann überhaupt nicht aufhören zu spielen. Kennen Sie das?
Ja, also für mich ist das, sagen wir mal, eine Wiederentdeckung des Computerspiels nach alten Atari 520 SC+ Zeiten vor vielen Jahren. Ich habe mich jahrelang gegen Computerspiele innerlich gewehrt, aber das ist so eine Art poetisches Spiel, was ich denke, was man doch wieder spielen kann. Und ich glaube sogar, ich habe es durch einen Tipp im Deutschlandfunk überhaupt erst kennengelernt.
Ja. Warum haben Sie sich gewehrt gegen Computerspiele eine Weile?
Weil irgendwie so dieser Aspekt der Süchtigkeit und des Ballerspieltums, sage ich mal so, für mich so einen abschreckenden Charakter hatte. Mhm. Aber diese Art von poetischen Spielen, die finde ich wiederum sehr schön.
Herr Geißler, das ist noch eine interessante Frage. Ab wann wird Computerspielen gefährlich oder schädlich in Anführungsstrichen? Also welche Muster lassen sich erkennen, an denen man ablesen kann, jetzt mach mal Pause.
Ja, ist eine komplexe Frage, die auch seit Jahren und Jahrzehnten erforscht wird. Wir hatten in der Vergangenheit, das hat der Hörer gerade entsprechend angesprochen, eine sehr emotionale Diskussion, teilweise auch über Gewaltwirkungsaspekte, die ist nach wie vor nicht beantwortet, weil wahnsinnig viele Aspekte einfließen, aber vielleicht die derzeit intensivste Diskussion, die wurde auch gerade angesprochen, ist die des pathologischen bzw. exzessiven Spielverhaltens, landläufig die Spielsucht genannt. Und im Prinzip haben wir das heute schon so ein bisschen auch angesprochen. Wir haben über die Glücksgefühle gesprochen und das ist natürlich erstmal ein Belohnungsgefühl. Und für mich wäre halt eben der Spagat wichtig, entweder genügend Belohnungsgefühle auch im Alltag zu erleben, damit ich mich halt eben nicht ausschließlich in Spielwelten belohnen muss, oder aber Transfermechanismen zu finden, dass das, was ich aus dem Spiel an Glücksgefühlen habe, in den Alltag übertragbar ist. Wenn ich denn, und das wäre dann dieser besagte Teufelskreislauf, der möglich ist, merke, in der Alltagswelt kann ich mich immer weniger entfalten, im Spiel dafür immer mehr, weil ich auch dort mehr Zeit verbringe, dann kann das sich natürlich dann zu einem exzessiven, möglicherweise zu einem pathologischen Spielverhalten entwickeln. Was nicht funktioniert, ist das nur über die Zeit zu definieren. Also die Frage nach, was sind die Manifestationsaspekte, dann können wir dann zum Beispiel sagen, wenn ich merke, mein Kontakt in der Außenwelt, meine Freunde, meine Freundinnen, mein Arbeitgeber beschwert sich, meine schulischen Leistungen lassen nach, meine Hygiene lässt nach, ich habe Stress mit den Partnerinnen, mit dem Partner, mit der Familie etc. Das sind alles ein Katalog an Dingen, wo man sagen kann, okay, da wird dann deutlich, hier geht es möglicherweise in eine exzessive Spielverhalten hinein. Und wenn dann entsprechende Fachleute sagen, naja, das ist schon pathologisch, spätestens dann sollte man eingreifen.
Sie sind ja auch als Leiter des Instituts für Spiel- und Medienkultur an der Ernst-Abbe-Universität unterwegs in Sachen Fortbildung, Lehrerinnenfortbildung. Wie reagiert die Lehrerschaft im Allgemeinen und Besonderen auf digitale Spiele? Sind die ja eher zurückhaltend?
Also in der Vergangenheit definitiv. Das war eigentlich Standard, dass erst eine große Ablehnung existierte. Das hatte auch was mit der öffentlichen Meinung zu tun. Ganz wichtig ist dabei, dass ich das Spielen, das gilt sowohl fürs Brett als auch fürs Computerspielen, eigentlich nur erfahren kann, wenn ich spiele. Ich muss also in die Spieldynamik eintauchen. Und dann ist es für mich ganz spannend und dann werde ich auch mal kurz ein bisschen beispielhaft oder womöglich auch provokant. Gerade im Bereich der Shooter ist es so, dass die Personen sich erschrecken, wenn sie das Bildschirmgeschehen sehen, aber bereits dann auch mir sagen, das würde ich niemals spielen und auf die Maus drücken und dann eine Waffe abzufeuern, um Gottes Willen. Wenn sie aber die Spieldynamik erfahren haben im Spielprozess, dann hat man tatsächlich Situationskomik, aber dann hat man da plötzlich Spielerinnen, die vor 2 Stunden gesagt haben, spiele ich niemals, und die dann plötzlich sagen, du musst da einschießen, du musst da einschießen, du musst da einschießen. Also das ist sehr schön zu sehen, wie sich das entfaltet und dann aber auch wieder zu Reflexionsprozessen aufzurufen und zu sagen, woher kommt diese Veränderung, die jetzt gerade stattgefunden hat. Das ist mir sehr wichtig. Wir merken aber auch, es tut sich was. Die heutigen Erwachsenen haben möglicherweise auch schon eine 30-jährige Computerspielbiografie hinter sich. Es sind bei Weitem nicht mehr alle Personen ablehnend. Der Bereich der LehrerInnen und der SozialarbeiterInnen, der ist schon noch ein Menschenschlag, der nach wie vor sehr kritisch eingestellt ist. Ja. Kritik muss nicht schlimm sein, ich möchte bloß zur Reflexion aufrufen. Ja.
Vielleicht an dieser Stelle noch auch die Bedeutung der analogen Spiele als quasi Trainingslager für digitale Spiele. Wenn ich gelernt habe, meine Impulse einigermaßen gut zu kontrollieren, dann kann ich auch irgendwann die Mechanik eines Spiels vielleicht verlassen und mich wieder der realen Welt zuwenden. Ich war vor 3 Jahren auf einem großen Kongress am Universitätsklinikum in Hamburg, in Eppendorf in Hamburg. Da ging es bei der Suchtforschung auch speziell um Spielsucht. 2 Vortragende stritten sich darüber, ob nun 3 oder 4% der Jugendlichen wirklich pathologische Spielsucht aufweisen und woran man das erkennen kann. Und dann kam der 3. Vortragende und meinte, egal ob es nun 3 oder 4% sind, nehmen wir mal 4% als schlimmere Zahl. Bedeutet umgekehrt, 96% aller Spielerinnen und Spieler spielen Computerspiele und können damit sehr gut umgehen. Und ich glaube,
nehmen keinen Schaden, ja.
Nehmen keinen Schaden, haben Spaß, finden da etwas, was sie gut brauchen können in ihrem Leben und können auch den Ausknopf drücken, weil das ist ja die wichtigste Kompetenz, dass ich sage, so und jetzt ist genug, jetzt muss ich noch Mathehausaufgaben machen.
Herr Goldschmidt, fällt es Ihnen schwer, den Ausknopf zu drücken?
Nein, also für mich ist das immer so eine maximal einstündige Beschäftigung. Ah, ja. Und das ist jetzt kein Problem. Dürfte ich noch eine Anmerkung machen?
Sehr gerne.
Es gibt noch ein sehr schönes Spiel, das heißt Ubongo. Das spiele ich mit meinem Vater im Pflegeheim, also er ist schon 90. Und selbst in diesem Alter hat er es noch gelernt. Da geht es um so Phantomino-artige Figuren, die man auf ein Feld platziert, um dieses Feld komplett auszufüllen. Und ja, das wollte ich einfach empfehlen als Spiel, was man sowohl alleine als auch im, nennen wir es mal, Duellmodus spielt.
Aber das ist ein Brettspiel.
Das ist jetzt ein klassisches Brettspiel, genau. Gibt sicherlich auch als digitale Variante, das aber im Wesentlichen klassisch, genau.
Vielleicht auch nochmal ein schöner Tipp für, ich glaube, es war Frau Lauterborn, die nach Spielen fragte, die sie alleine spielen kann. Ubongo gibt es auch als Solo-Variante und das macht sehr viel Spaß. Das ist ein Puzzlemechanismus letztendlich mit vorgefertigten Teilen, wo ich Rätsel löse.
Ulrich Goldschmidt, ganz herzlichen Dank für zwei Tipps, Ubongo und Marquette, ein Computerspiel vorgestellt von Ihnen. Und
ja, einen schönen Tag noch.
Bei Deutschlandfunk Kultur. Danke Ihnen auch. Anton Sikora schreibt uns, als ich noch ein Kind war, musste ich Videospiele verteidigen. Meine Eltern wollten lieber, dass ich Bücher lese. Heute habe ich Kinder, die den ganzen Tag TikTok und YouTube gucken und ich denke, was für eine Zeitverschwendung. Würden die Kinder doch lieber mehr Minecraft, Kingdom Come oder Stardew Valley spielen. So ändern sich die Zeiten. Herr Geißler, wenn Sie jetzt entscheiden müssten, welches Weihnachtsgeschenk? Minecraft, Kingdom Come oder Stardew Valley?
Also zunächst einmal finde ich diesen Gap sehr schön, dass ja. wir immer wieder damit konfrontiert sind, dass die Jugend etwas anderes macht, als wir davor getan haben. Und ja, auch ich wundere mich manchmal über die teilweise stundenlangen YouTube-Sessions bei Let's Play-Videos, also wenn ich mir ein Spiel anschaue, wie es von jemand anderem gespielt wird. Aber es hat seine Motive möglicherweise und ich bin Kulturoptimist, ich will da gar nicht so sehr kritisch rangehen. Welche Spiele würde ich empfehlen? Also der Medienpädagoge in mir, der würde natürlich sofort zu einem der berühmtesten medienpädagogischen Computerspiele überhaupt greifen, Minecraft, in dem ich halt, wie gesagt, einen Hammer in die Welt gedrückt bekomme und dann damit ganze Welten erschaffen kann. Das ist auch wirklich nach wie vor grandios. Es gibt diesen schönen Spruch, wer als Medienpädagoge mit Minecraft keinen Erfolg hat, schafft es mit gar nichts. also insofern ist das ein großartiges Spiel, gar keine Frage. Ich würde jetzt mal ganz persönlich aber so frech sein und wenn die USK 16 gegeben ist, die das Spiel hat, trotzdem Kingdom Come empfehlen. Ein Rollenspiel, das in Böhmen spielt, im mittelalterlichen Böhmen und in dem ich eben nicht wie in den meisten anderen Spielen vom Tellerwäscher zum Millionär mich entwickelt, sondern mehr oder weniger eine sanfte Entwicklungsstufe habe. Und das gesamte Spiel ist sehr stark die mittelalterliche Authentizität wiederzugeben. Die ganzen Bürger und Burgen und Schlösser sind genauso dargestellt mit diesen kleinen Innenhöfen, wie wir sie in der Realität auch vorfinden und eben nicht, wie sie in unseren Walt Disney-artigen Mustern wiedererkennen. Also eine wunderbare mittelalterliche Spielwelt, in der ich sehr, sehr tief eintauchen kann.
Mhm. Schlusswort von Christina Volkmann aus Hannover. In unserer Familie spielen wir von Kindheit an klassische Brettspiele, Kartenspiele, Spiele für draußen, wie zum Beispiel Fangen oder Verstecken. Inzwischen können die ältesten Enkel schon mit Uroma zum Beispiel Karten spielen oder auch Rummy Cup oder Skippo. Unsere Uromi ist jetzt 93 und wir spielen regelmäßig. Das dient der Konzentration, der Gemeinschaft und wir freuen uns, vergessen die Zeit und sind uns nahe. Wir waren uns auch nahe mit allen Hörerinnen und Hörern, die heute angerufen haben. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich dafür, für Ihre Tipps. Und natürlich danke ich Professor Martin Geißler, dem Leiter des Instituts für Spiel- und Medienkunde an der Ernst-Abbe-Universität in Jena und Christina Valentina Brandt, Leiterin der Brettspielakademie in Rheinbeck bei Hamburg, für all Ihre Impulse. Schönes Wochenende und viel Vergnügen mit dem weiteren Programm von Deutschlandfunk Kultur. Danke.